Das ist spannend zu sehen, was Gott so alles in Brasilien bewegt. Und es sind auch viele Gebetsanliegen dabei. Da wissen wir auch, für was wir beten dürfen, für die Luciane, weil wir sie nicht nur finanziell, sondern auch im Gebet dürfen unterstützen. Der Abraham ist eben da reingekommen und er hat es ja schon ein bisschen angedeutet, um welche Geschichte es heute ein bisschen geht. Und ich möchte es jetzt noch aus der Bibel vorlesen und wir projizieren den Text. Es steht im 1. Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gab ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und alle seine Brüder setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Ber Lashairoi. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Abraham hat es ja schon ein bisschen erzählt. Und er hat auch ein bisschen erzählt, wie das ja für ihn und Sarai war. Jetzt haben sie das erste Mal, wo sie die Verheißung gehört haben, dass es ihnen ein grosses Volk wird, sind jetzt 10 Jahre vergangen. 10 Jahre sind sie jetzt etwa in Kanaan. Und Pustekuchen. Immer noch nicht in Sicht. Oder? Und dann versteht man Sarai langsam ein bisschen, das frustriert doch, 10 Jahre Verheißung und immer noch geduldig warten. Und dann macht sie das, was viele Menschen machen, sie entwickelt einen Plan B. Wenn ihre Magd ein Kind bekommen würde, wäre das in der damaligen Kultur eben legitim gewesen als ihre Erbe. Also wenn eine Ehefrau unfruchtbar war, hat sie ihre Magd nehmen zu ihrem Ehemann gehen und sagen, schau, er hat zwei heiratet und das erstgeborene Kind von euch, das ist dann mein erstgeborene Kind. Das ist damals in dem Gesetz von den Völkern so gesehen. Es klingt also gar nicht mehr so unvernünftig, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt. Es ist doch eine gute Möglichkeit, so ein Kind zu bekommen. Allerdings hat so ein Plan eine Schwachstelle. Die ägyptische Magd Hagar ist nämlich tatsächlich schwanger geworden. Und es steht, dass eben ihre Herrin der Kring geworden ist in ihren Augen. Also die Hagar hat gefunden, ich bin schwanger und du im Fall nicht. Vielleicht ist das so gewesen. Sie hat sich nicht mehr wie eine Magd aufgeführt, sie hat sich angefangen wie eine Chefin aufzuführen. Und Sarai hat so ihre Autorität, die sie über ihre Magd hat, verloren. Oder? Sie hat das Ansehen verloren von ihr. Und das Resultat daraus ist eben mangelnder Respekt. Wenn man jemanden nicht mehr respektiert, dann ist das eben genau die Situation. Die Person hat keine Autorität mehr. Und Sarai versucht, sich den Respekt zurückzuholen. Zuerst geht sie zu ihrem Mann und ja, schießt ihn schon fast ein bisschen zusammen und sagt, ja, hey, jetzt tut sie sich da überheblich tun, mach doch etwas. Ja, findet so. Zu los, das ist deine Magd. Mach du, was du willst. Er sagt, wortwörtlich, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Sie ist in ihrer Hand. Sie kann also verfahren, wie sie will. Sie kann mit der Hagar rumgehen, wie sie will. Und das macht sie dann auch. Und es steht, Sarai hat sie demütigt. Und ich denke, die Beispiele, die der Abraham erzählt hat, die könnten gut gewesen sein. Sie weit weggeschickt, um irgendetwas zu holen. Oder soll er Holz hacken lassen. Und wenn man dann überlegt, dass die Frau schwanger ist, ist das wahrscheinlich nochmal anstrengender gewesen. Ziemlich rücksichtslos irgendwie auch. Aber irgendwie hat sie keine andere Möglichkeit gesehen, als so, also Sarai hat so versucht, wieder ihr Ansehen zu steigern. Sie hat so wieder probiert, wieder zu dem Respekt zu kommen, der ihr eigentlich zugestanden war für ihren Magd. Und was ist das Resultat davon? Hagar haut ab. Sie gewinnt gar nicht den Respekt zurück, sondern sie sorgt dafür, dass ihre Magd davor rennt. Auch das ist eigentlich eine respektlose Haltung. Als Magd hat sie den Respekt müssen erbringen und jetzt haut sie noch ab von dem Konflikt. Und, aber es zeigt, dass sie sich ja auch wirklich schwer demütigt gefühlt haben muss. Es muss ihr nicht mehr wohl gesehen sein, wie Sarai mit ihr umgegangen worden ist. Also Sarai mit ihr umgegangen hat. Durch den Sarai ihren Plan B, über ihre Magd an ein Kind zu kommen, hat sie also das Ansehen von dieser Magd verloren. Und eben, sie probiert sich so, das Ansehen wieder zurückzuholen. Und jetzt die arme Hagar, wir sind hier wild vor einer Wüste. Stellt euch mal vor, da läuft man. Weit und breit sieht man nicht gerade viel Grün. Es ist heiß, es ist anstrengend. Und es steht auch, dass später in der Geschichte ist auch von einem Brunnen tritt. Das heisst, sie muss auf Wassersuche gewesen sein oder zumindest gewusst haben, ich brauche Wasser. Also können wir uns ja vorstellen, wenn es so trocken ist, dann trocknet man aus. Man braucht etwas zu trinken. Hungrig wird sie wahrscheinlich auch gewesen sein. Und das für zwei, weil sie schwanger war. Es muss ihr ziemlich elend gegangen sein. Und weil sie geflüchtet ist, sie hat wahrscheinlich nicht viel Vorräte können zusammensuchen. Und dann ist sie ja noch zu Fuß unterwegs. Und wo wir in der Toskana sind, sind wir ja auch einige von uns über einen Sand gelaufen und das ist, stellt euch jetzt mal vor, stundenlang über so einen Sand zu laufen, das ist immer so ein bisschen wackelig und kein gerader Weg, das, irgendwann geht es dann auch ein bisschen an die Knie und so, wir wirklich müde. Es ist nicht lustig gesehen. Es ist nicht lustig gesehen. Hagar hat sich im Elend befunden. Und was passiert, wo sie in diesem Elend ist? Er erscheint, der Engel des Herrn. Und ich möchte jetzt so eine Klammer schnell auftun, weil wenn in der Bibel genau der Wortlaut kommt, der Engel des Herrn, dann gehen viele Ausleger davon aus, dass es Jesus war, bevor er Mensch geworden ist. Weil Jesus hat ja schon von Anfang an existiert. Und von ihm ist im Alten Testament aber nie gedreht. Und es gibt so viele kleinere Indizien, die darauf hindeuten, dass eben, wenn der Engel des Herrn erwähnt wird, dass das Jesus könnte gewesen sein, bevor er Mensch geworden ist. Es, zum Beispiel mit Gebet, also wenn Engel erscheinen, wenn die Leute oft anbeten und sie sagen, nein, betet Gott an. Und immer wenn der Engel des Herrn kommt, findet die Anbetung eigentlich statt, ohne dass der Engel etwas sagt. Es gibt keinen ultimativen Beweis, aber eben, es gibt Indizien, Hinweise drauf. Das ist die Klammer wieder zu. Und der Engel vom Herrn, der sagt der Hagar, etwas völlig Gewaltiges. Er spricht ihr die gleiche Verheißung aus, also mit der Vermehrung von ihren Nachkommen, wie er am Abraham gesagt hat. Und es hat auch eine gewisse Logik, weil der Abraham ist ja der Vater von dem Kind. Und Gott hat die Verheißung am Abraham zugesprochen. Und wenn Gott eine Verheißung an jemandem zuspricht, dann gilt die. Auch wenn man einen Plan B macht. Das ist gewaltig. Es ist ein gewaltiger Gott, eine gewaltige Macht, die hinter so etwas steht. Wenn eine Verheißung immer noch sich durchzieht, auch wenn es eigentlich nur der Plan B ist, zeigt es etwas von der wahre Größe, die Gott hat. Da passiert etwas ganz Tiefes. Und das Kind, dem Kind soll sie den Namen Ismael geben. Wisst ihr, was Ismael heisst? Gott hört. Gott hört. Und der Engel sagt ihnen, sie sollen Ismael nennen, weil Gott sie in ihrem Elend gehört hat. Die Frau befindet sich im Elend. Und Gott hört sie. Hagar versteht vielleicht nicht die ganze Tragweite von dem Moment, was es wirklich bedeutet. Wir wissen nicht, ob sie von dieser Verheißung von Sarai Details gewusst hat oder wie das ist. Und da sie Ägypterin ist, ist auch sehr unklar, ob sie den Gott wirklich schon kennt hat. Und sie sagt ja auch ein Gott. Sie sagt nicht, du bist der Gott, sondern du bist ein Gott, der mich sieht. Sie hat wahrscheinlich den Gott kennengelernt über Abraham und begrifft plötzlich, dass sie als Ägypterin, als Magd, als Flüchtling, als Hagar, dass der Gott sie sieht. Das muss gewaltig gewesen sein, als sie gemerkt hat, dass der Gott auf sie herabschaut. Der Gott, der nicht ihr Gott ist, dass der sie gehört, dass der hinter ihr steht. Und das gilt auch für mich. Der Gott gehört auch mich in meinem Elend. Und es gilt für jeden Einzelnen hier in diesem Saal. Es gilt für jeden Einzelnen auf dieser Welt. Gott gehört Elend. Ismael heisst, Gott hört. Und er hat Hagar in ihrem Elend gehört. Und was ist die Antwort auf mein Elend? Was ist denn mein Elend? Mein persönliches Elend, meine Erkenntnis über mein Elend, ist meine Sünde. Wo ich in Sünde stand. Dort, wo ich das nicht halten kann, was mir die Bibel eigentlich sagt, ich soll. Das ist mein persönliches Elend. Geht es euch auch so? Wisst ihr, was Jesus heisst, der Name Jesus heisst? Gott rettet. Gott ist die Rettung. Gott ist der Retter. Wenn ich die Geschichte von Hagar lese, und ich die gelesen habe, dann ist mir plötzlich der Sündenfall vor den Augen gestanden. Also dort, wo die Menschen es im Paradies verscherzt haben. Das liest man vielleicht nicht im ersten Moment, wenn man die Geschichte liest. Aber ich habe ein paar Parallelen gefunden. Die Hagar, wo sie schwanger wurde, hat sie sich über ihre Herrin gestellt. Adam und Eva sind aus dem Paradies raus, weil sie sich über Gott gestellt haben, indem sie sich über das Gebot gestellt haben, von der Frucht am Baum, von der Erkenntnis. Wir haben auch, die Menschheit hat dort den Respekt vor Gott verloren gehabt. Und Sarai hat Hagar unter Druck gesetzt, hat gesagt, schau, ich bin die Chefin und Gott hat es auf eine ähnliche Weise gemacht. Er hat gegen mein Gebot verstoßen. Jetzt müsst ihr aus dem Paradies raus. Es tut mir weh, aber jetzt müsst ihr aus dem Paradies raus. Irgendwo sind wir auch auf der Flucht in dieser Welt, ohne dass uns das vielleicht direkt bewusst ist. Und aber die Hagar befindet sich auf ihrer Flucht im Elend. Und die Menschheit, wir, jeden Einzelnen von uns. Ich habe es schon gesagt, mein Elend ist die Sünde. Und Gott hört aber die Hagar in ihrem Elend. Gott hört die Hagar. Gott hört auch mich in meinem Elend. Und die Hagar hat den Engel des Herrn, und vielleicht Jesus ist im Alten Testament, schickt sie zurück und sagt, schickt sie zurück mit einer Verheißung, mit einem Zuspruch, mit etwas, was sie aufrichtet. Was kann ich machen? Ich habe Jesus. Die Rettung. Aus meinem Elend raus, aus meiner Sünden raus, kann mich Jesus rausziehen. Jesus ist auch mal nur eine Verheißung gewesen. Und jetzt ist er da. Er ist Wahrheit. Er ist Beziehung. Er ist der Retter. Und wenn wir jetzt aber wirklich überlegen, dass in dieser Situation Hagar einem Engel des Herrn begegnet ist, wo Jesus sein könnte, dann gewinnt die ganze Stelle viel mehr an Tiefe. Das hat eine tiefe Bedeutung. Das ist Heilsgeschichte. Das ist etwas, wo wir uns auch dürfen zusprechen lassen, dass Jesus uns gerettet hat. Dass Jesus uns persönlich begegnet, so wie der Engel des Herrn, der Hagar, vor das Gesicht gestanden ist. Genau so steht Jesus uns vor das Gesicht. Und er sagt, ich bin da, nimm meine Hand. Ich nehme dich in den Arm. Ich ziehe dich aus dem Elend. Ich ziehe dich aus dem Elend von der Sünde. In der Geschichte von der Hagar wird die Gnade Gottes offenbar. Die Gnade vom Kreuzestod Jesu wird im Alten Testament, wo für Jesus noch nicht wirklich die Rede ist, schon dort offenbar das Retterherz von Gott, wo uns gehört in unserem Elend. Das wird dort offenbar. An einer Stelle, wo man es vielleicht gar nicht vermutet. Das soll uns Mut geben. Es soll uns unglaublichen Mut geben, wenn wir vielleicht an uns anschauen und wir uns mal nicht wert fühlen. Wenn wir uns mal das Gefühl haben, wir sind im Elend, sei es im Emotionalen, sei es in einem physischen Elend. Jesus ist Retter. Und Gott gehört uns. Und wenn er uns gehört, dann schickt er uns Rettung. Weil ihm tut es genauso sehr weh, uns so leiden zu sehen, wie es uns weh tut. Wenn nicht sogar noch mehr. Und die Rettung passiert vielleicht nicht immer so, wie wir uns das wünschen oder uns das vorstellen. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, dass wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass wir einfach in dieser Herrlichkeit dürfen sein. In dieser Herrlichkeit dürfen sein und dürfen das einfach nur noch geniessen. So wunderschön, wie wir es uns nicht mehr vorstellen können. Ja, in solchen Situationen dürfen wir uns gewiss sein, dass wir einen Retter haben. Ich möchte jetzt noch beten. Ja, Vater, ich kann dir einfach nur danken. Danke, dass du so gnädig bist. Danke, dass du uns retten tust, wenn wir im Elend sind. Danke, dass du uns hörst, wenn wir im Elend sind. Dass du Anteil nimmst, dass du Beziehung lebst mit jedem Einzelnen von uns. Und dass wir uns einfach nur auf dich dürfen einlassen. Und uns dürfen von dir retten lassen. Aus dem Elend von der Sünde. Ich möchte dir danken, dass du uns einfach vergisst, wenn wir Fehler machen. Ich möchte dir danken, dass das alles für dich nicht zählt, solange wir deine Rettung einfach in Anspruch nehmen. Ich möchte dir danken, dass du ewig bist und deinen Sohn geschickt hast, deinen Sohn Jesus geschickt hast, dass wir einen Retter haben dürfen, wo wir darauf vertrauen dürfen. Amen.